Wir haben jetzt Januar 2024 und stellen fest, ganz, ganz viele Leute haben das Vertrauen in die Regierung, aber vielleicht auch in die Politik oder sogar in die Demokratie verloren. Und ich spreche heute mit Dr. Christoph Brüssel darüber, was ist da eigentlich passiert, warum ist das passiert, können wir das lösen und wo geht's eigentlich hin? Bis gleich.
In der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft passieren verwirrende Dinge, die Klarheit brauchen. Dan Bauer und Dr. Christoph Brüssel setzen die richtigen Personen und Themen an einen Tisch, um Perspektive zu schaffen.
Richtig, Dan. Wir sollten reden.
So, und da ist auch schon genau eine der richtigen Personen, nämlich Christoph. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Dan. Lass uns mal reden.
Wir sprechen darüber. Es gibt ein echtes Vertrauensproblem in der Politik und in der Regierung und in der Demokratie gerade. Aus deiner Perspektive, wo kommt das her und wie ist es zu lösen?
Also du hast natürlich niemals nur einen Grund für ein solches Phänomen. Richtig, ich sehe das auch so, dass es kaum eine Zeit gab, wo so wenig Verständnis für das, was passiert, aufgebracht wurde. Wir haben ja festzustellen, dass viele davon ausgehen, am Tag 1 wird eine Entscheidung getroffen, die am Tag 2 schon widerrufen wird und am Tag 3 weiß man nicht, wie man sie widerrufen soll, am Tag 4 gibt es Ärger darüber. Und das passiert eigentlich jede Woche. Das ist ein neues Phänomen. Ich glaube auch gar nicht, dass die Menschen, die jetzt in der Spitze der Regierung sind, unfähig sind oder dass sie verblendet sind oder dass sie sich gar nicht mehr miteinander auf etwas einigen können. Wir haben das Phänomen, dass eine Regierung versucht hat, am Start zu sagen, wir bringen frischen Wind, wir machen die Zukunft Deutschlands jetzt mal richtig und anders und bei uns geht's jetzt mal so richtig los. Und dann haben sie sich aufeinander zubewegt. Es gibt diese tollen Bilder, wo man dann Selfies sieht, wo dann die vier Spitzen dieser Koalition fröhlich lachen, wie ein Kegelverein oder ein guter Freundeskreis zusammenstehen. Und das war auch echt. Ich glaube, das war echt. Und dann, ja, dann kam plötzlich der Krieg. Und es kam dann plötzlich noch viel mehr, nämlich die Wirtschaft litt unter diesem Phänomen der Auseinandersetzung, weil es Embargo gab und weil wir ganz andere Themen hatten. Und da muss man sich mal vorstellen, da ist eine grüne Partei, die sich gegründet hat aus der Friedens- und Atomkraftbewegung, die seitdem es sie gibt immer gesagt hat, Waffen zu Flugscharen und auf gar keinen Fall Aufrüstung. Und da ist eine FDP, die auch vom Liberalismus getragen ist, die auch viel Freiheit haben will und die auch sicherlich einige Leute in den eigenen Reihen, die gesagt haben, macht keinen größeren Wehretat mehr. Wir haben darüber hinaus eine SPD, die sicherlich auch in der Friedensbewegung sehr stark war. Und dann müssen die plötzlich über Verteidigung, über Krieg, über Unterstützung anderer Länder sprechen, über Waffen sprechen, müssen Milliarden, 100 Milliarden neu für die Bundeswehr auf die Beine stellen. Und das zerreißt ja. Das zerreißt einfach. Und damit ist natürlich der Fahrplan, den die vorher hatten, komplett weg. Und dann müssen die noch miteinander klarkommen, innerhalb der eigenen Reihen, und müssen ihren eigenen Leuten das erklären. Und dann müssen sie es noch mit den Koalitionären hinkriegen und dann möglichst noch gewählt werden.
Bedeutet das aber, dass egal welche Regierung sich gebildet hätte in dieser Legislatur, dass der Ausgang immer so gewesen wäre?
Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Nuancen. Wenn die CDU, CSU den Kanzler gestellt hätte und die größte Partei oder Parteienstruktur innerhalb der Regierung gewesen wäre, dann wäre das Problem ein wenig anders akzentuiert, weil die Friedensbewegung nicht zur Genetik der CDU, CSU gehört, auch wenn da über Bewahrung der Schöpfung und Christentum viel gesprochen wird, aber diese kommen ja nicht aus der Friedensbewegung. Also das Problem wäre ein anderes gewesen, das Innenproblem. Und das Miteinander ist dann auch noch eine Frage. Da kommen wir vielleicht zu der Analyse, wäre es mit anderen Leuten anders gewesen? Vielleicht ja. Das kann natürlich jeder sagen, hätte, Fahrradkette. Aber nun haben wir ja den großen Vorteil, denn wir sind ja vom Senat der Wirtschaft und wir haben sehr gute Kontakte zu regierenden Menschen und auch zu oppositionellen Menschen. Und da kommt man auch gerade so durch meine Historie dazu, dass man mit denen persönlich sprechen kann und die ehrlich sind. Und so kann man dann auch erfahren, was hatten die eigentlich vor und wie bewerten die das? Und für mich ist es total spannend, kurz nach der Regierungsbildung erfahren zu haben, dass man sagt, pass mal auf, Da gibt es einen Bundeskanzler, der macht das vielleicht gar nicht so richtig. Vielleicht könnte man das anders machen, denn in dieser Phase, wo dann plötzlich alles anders wurde, gab es eigentlich einen Superstar, der hieß Robert Habeck. Und das konnten die anderen gar nicht leiden, weil der plötzlich so genial gesehen wurde. Und dann gab es Kritik, weil er nicht alles richtig gemacht hat, weil er Fehler gemacht hat, weil das ja auch so passiert. Vielleicht ist er auch gar nicht geeignet in dem Job. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber klar ist, er wurde dann von den eigenen Koalitionspartnern dankenswerterweise auch noch weiter runtergeredet, weil nämlich beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen der SPD dachten, oh, der kann uns gefährlich werden. Und da hätte vielleicht der Kanzler ihn auffangen müssen, hätte ihn stärken müssen, hätte sagen müssen, nee, da gehen wir jetzt nicht ran. Wir müssen zusammenhalten. Und das hat mir einer gesagt, der sagt, er hätte es anders gemacht und der durchaus vielleicht es mal hätte machen sollen, um das mal so zu beschreiben. Der hat gesagt, achte mal drauf, was passiert. Der wird sich vielleicht wieder rächen oder seine Leute. Und dann gebe ich jetzt mal den Tipp, achtet doch mal einfach nicht darauf, ob FDP und Grüne sich die Köpfe einhauen. Achtet doch mal darauf, wie sich SPD und Grüne die Köpfe einhauen. Das ist eigentlich koalitionsintern die starken Feinde. Und FDP und Grüne passen politisch nicht unbedingt gut zusammen. Aber vielleicht passen die menschlich sogar besser zusammen als die anderen. Und genau das ist für mich die Begründung, warum da in der Regierung nichts funktioniert. Weil die sowohl politisch sehr unterschiedlich sind, aber auch, weil sie sich über anderthalb Jahre menschlich richtig falsch verstanden haben. Und das bleibt. Und da kann ich nur sagen, man kann sehen anhand von vielen Entscheidungen, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht über die eigene Parteipolitik entscheidet, sondern dass man über das entscheidet, was in der Sache wichtig ist. Und das hat den längeren Atem.
So ist natürlich Kommunikation auch unendlich wichtig. Und was ich persönlich jetzt ganz rein als Bürger wahrnehme, ist, dass ein paar kommunikative Schwachpunkte herrschen, die sich ergeben, entweder aus Annahmen, die dann ja validiert werden oder weil etwas falsch, einfach wirklich falsch kommuniziert war oder ungünstig kommuniziert war. Das bedeutet, aus deiner persönlichen Sicht, wie läuft in der Koalition, in der Regierung gerade die Kommunikation untereinander, also wirklich auf einer ganz rein menschlichen Ebene, unter dann Kollegen, Regierungskollegen, wie läuft das und läuft das so optimal, wie wir es bräuchten?
Also man kann schon sagen, dass das fast panikartig ist. Ne? Da strampeln einige Leute um das eigene Überleben, als ob sie absaufen würden. Nicht immer, aber einige. Und dann glaube ich, dass die Situation so weit ist, dass man auch selber nicht mehr bereit ist, Kompromisse öffentlich zu machen. Nehmen wir nun mal das Thema Bauernproteste und Cem Özdemir. Cem Özdemir stellt sich öffentlich hin, und zwar nicht einmal, nicht an einem Tag, sondern viele Male an mehreren Tagen und sagt, ich war dagegen. Ich habe als Minister in der Koalition, in meiner eigenen Regierung gesagt, nein, so sollen wir es nicht tun. Früher wäre jeder entlassen worden, der sowas einmal gesagt hat. Und andere kämpfen wirklich ums Überleben und sagen, wir wollen jetzt nicht mehr falsch verstanden werden. Vielleicht werden sie gerade dadurch falsch verstanden. Also das ist das eine. Das zweite, sie kämpfen darum, dass ihr persönliches Klientel befriedigt wird. Sie akzentuieren unterschiedlich. Nehmen wir mal die Energie- und Heizungsgeschichte. Da hat sich das gezeigt, dass da etwas auf den Plan gehoben wurde, was möglicherweise nicht bis zu Ende durchdacht war. Vor allen Dingen hat man nicht daran gedacht, gehen die Menschen denn mit, sondern wir wollen zwanghaft zeigen, wir werden jetzt hier die Klimarevolution starten. Und jetzt ist das in die Hose gegangen und das wurde ja abgedreht. Ne? Da gab es also andere Entscheidungen. Es ist nicht mehr so zwanghaft, sondern es gibt Flexibilität und es, die Termine waren nach hinten ausgeschoben und man muss nicht nur noch Wärmetauscher beispielsweise haben oder Wärmepumpen, sondern man kann auch verschiedene andere Energiearten nutzen, wenn sie CO2-frei sind. Also da wurde sehr viel dran gedreht. Wenn du auf der internationalen Bühne dann Staatssekretäre oder Minister reden hörst bei UN-Veranstaltungen oder europäischen Veranstaltungen, denkst du, die haben die Nachrichten nicht gehört, die ihre eigene Regierung dann verkündet hat, weil die erzählen noch immer dasselbe, was vor anderthalb Jahren beschlossen wurde und sagen, bis 2040 sind wir klimaneutral, weil wir machen jetzt nur noch Wärmepumpen in allen neu gebauten Häusern. Ich sage, hallo? Ist das so? Nö. Aber das erzähl mal so, damit die Welt sieht, dass Deutschland sich reformiert. Ich sage, was ist das denn für ein Quatsch? Weil kein anderer zuhört oder was? Das ist eine Kommunikation, die getrieben ist von Ideologie und das kannst du nicht bringen. Regierung ist dazu da, uns selber zu verwalten. Das ist deren Job und unser Auftrag.
Und das machen die. Und dadurch kommt auch einfach ein Missverständnis zustande und natürlich ein Missvertrauen, weil, ne, wenn es nicht klar kommuniziert wird und wenn es keine Einigkeit darunter gibt, dann kann man ja auch den Entscheidungen nicht mehr trauen. Ist das einer der Hauptgründe, warum der Kessel gerade so sehr hochkocht, oder gibt es andere Gründe?
Ja, wir haben halt eben wirklich die Tugenden in uns drin, die wir verlangen schon Sicherheit und Führung. Das ist nicht so, dass wir tatsächlich mit unserem Anspruch selber mitreden zu dürfen, Liberalität zu haben und auch Fairness und Gleichheit zu leben, absolut alleine sind, sondern wir wollen darüber hinaus Führung. Also da muss jemand sein, ob Mann oder Frau, die vorangehen und sagen, ich regel das für euch. Ich stehe dafür. Ich bin da. Und das fehlt. Du hast halt eben wirklich im Moment hast du einen Bundeskanzler, den ich jetzt nicht kritisieren will, sondern ich nehme das jetzt mal faktisch. Der stellt diese Führung, die Verlässlichkeit und diesen Fels in der Brandung nicht mehr dar.
Absolut, ja.
Und das fehlt einfach. Und da ist das Vertrauen. Das Vertrauen ist auch immer so ein Stück sich zurücklehnen können. Jemandem vertrauen, nicht nur einer Sache. Wir brauchen etwas, was uns wieder Sicherheit bietet. Und das haben wir nicht. Und das haben wir auch deswegen nicht, weil die Regierung gerade zerrissen ist zwischen der Notwendigkeit, Probleme zu lösen und der Notwendigkeit, der subjektiven Notwendigkeit, ihrer eigenen Ideologie Zucker zu geben. Das funktioniert nicht. Und das musst du auch aufhören. Parteien sind dazu da, um Ziele auszuschreiben. Die dürfen ideologisch sein. Parteien dürfen idealistisch sein. Parteien dürfen Visionen propagieren. Regierung ist dazu da, zu managen. Und da musst du das Stück Ideologie hinter das Hauptthema des erfolgreichen, lösungsorientierten Managements zurückstellen. Tust du das nicht, passiert das, was wir gerade erleben. Und wenn ich das noch sagen darf, denn wir reden ja darüber. Jetzt schimpfen so viele über die Merkel und die 16 Jahre. Das wird ungeprüft jetzt immer wieder als Argument gebracht, weil sauer sind jetzt alle über alles. Und ich erlaube mir dann zu sagen, Freunde, ist das denn wirklich so? Ich bin jetzt nicht hier da, um Frau Merkel zu loben. Aber denkt doch mal wirklich klar, wir hatten in der Merkel-Zeit 5 gigantische Krisen. Und irgendwie ging alles super gut. Und keiner hat gejammert, geweint und ganz im Gegenteil, als die Finanzkrise war, stand es spitz auf Knopf, dass man am nächsten Morgen kein Geld mehr in den Banken gehabt hätte. Also die Automaten wären abgestellt worden. Diese Dimension hat niemand von uns oder wenige von uns nur verstanden. Wenn die Börsen weltweit zugehen, gibt es kein Bargeld mehr, das du kriegst. Hast du zufällig 500 Euro in der Tasche, bist du der König. Hast du nur 50 Cent und gibst die aus, bist du leer. Wer weiß, wann es dann wieder aufgeht. Dann stehst du vor deinem Bankautomat und er sagt, tilt. Heute geschlossen, morgen geschlossen, übermorgen geschlossen. Das wäre zum munteren Aufstand geworden. Und da haben die was gemacht. Da sind die vor die Presse gegangen, haben gesagt, ja, wir geben einen großen europäischen Kredit von 800 Milliarden Euro. Ehrlich, ich weiß es von Beteiligten. Keiner wusste, ob diese Summe notwendig ist. Keiner wusste, was mit dieser Summe zu machen ist. Das wurde mir von Beteiligten aus dem ganz engen Kreis von vielleicht 5 Beteiligten in Deutschland und in der ganzen Welt saßen noch viele andere dabei in dieser Nacht, wurde mir gesagt, wir wussten nicht, ob das reicht oder nicht. Wir wussten auch nicht, wofür es ist. Wir wussten nur, wir nehmen jetzt diese Zahl. Klammer auf, übrigens gab es das Geld nicht. Klammer zu. Weil Geld ist ja eine theoretische Größe. Das nur nebenbei. Aber das hat geholfen. Und es wurde hinterher nicht gebraucht, weil nämlich Wirtschaft und Gesellschaft sich selber vertraut haben daran gearbeitet haben, dass das Problem gelöst wurde.
Das ist auch mein Eindruck, ja, tatsächlich, dass man insgesamt im Konsens nicht alles gut fand, was Merkel gemacht hat, aber ihr mindestens mehr vertraut hat, als das jetzt heute gerade der Fall ist. Bei der Frage würde ich gerne die Folge auch abschließen und fragen, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heute, wenn wir einen Regierungswechsel haben und mein persönlicher Eindruck ist, dass alles darauf hindeutet, weil die Leute gar keine Lust mehr haben, der Regierung jetzt zuzutrauen. Und ich glaube, egal, wenn die jetzt gerade gute Sachen macht, die Regierung, dass das gar nicht Anklang finden kann, weil jetzt gerade alle frustriert sind von dem, wie es ist. Kann denn ein Vertrauen nachhaltig wiederhergestellt werden mit jetzt zum Beispiel einer neuen Regierung? Und wenn, was müssten die jetzt ganz konkret tun, damit sie dieses Vertrauen nachhaltig wieder in die Gesellschaft zurückbringen?
Wenn du eine Fußballmannschaft hast, die immer erfolgreich war und plötzlich geht sie nicht mehr. Du hast einen genialen Trainer wie Klopp zum Beispiel. Es geht nicht mehr. Dann wird der Trainer, obwohl er vielleicht ein Genialist ist, trotzdem ausgetauscht, damit es dann plötzlich wieder geht. Gelingt nicht immer, aber ganz oft funktioniert es dann wieder. Das ist ein Phänomen. Und ich glaube, das gilt bei Regierungen in dem Sinne, was wir eben besprochen haben, auch so. Du brauchst einfach neues Vertrauen. Das geht ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr mit denen, die vorher Vertrauen verspielt haben. Egal, wie gut sie sind. Weil die Psychologie es nicht mehr mitmacht. Ja, neue Gesichter würden jetzt sicherlich gut sein. Aber wo kommen sie her? Haben wir sie? Gut. Sagen wir mal, wir haben sie. Wie soll das denn gehen? Ich glaube nicht, dass ein Regierungswechsel jetzt ohne ein weiteres großes Ereignis durchgezogen wird, weil irgendeiner muss die Hand heben. Da kann nicht der Herr Scholz kann nicht sagen, ich wechsle jetzt mal die Regierung oder ich gehe jetzt mal nach Hause. Der kann zurücktreten, das tut er aber nicht. Und es gibt keine neue Regierung ohne parlamentarische Mehrheit für eine neue Regierung, für einen neuen Kanzler. Dazu muss aber erstmal einer die Hände heben. Und da danach Wahlen zu erwarten sind, werden weder FDP noch Grüne noch SPD die Hände heben und damit die Mehrheit im Parlament nicht unbedingt bilden. Und noch weiter, auch die Linken, Ex-Linken und die jetzt neue Gruppe Sarah Wagenknecht und die neue Gruppe der Linken, die werden nicht die Hand heben. Die Einzigen, die Hand heben, werden die AfD sein. Alle anderen denken, sie kündigen sich gerade selber, weil die halbieren ihre Fraktion. Deswegen glaube ich nicht, dass das zu erwarten ist, dass es ein konstruktives Misstrauensvotum geben wird. Vielleicht. Also Neuwahlen glaube ich nicht. Konstruktives Misstrauensvotum bedeutet, du brauchst einen neuen Kanzler oder Kanzlerin. Du brauchst die nötigen Stimmen von 51% im Parlament, damit der dann Kanzler wird oder die Kanzler wird. Wo sollen die jetzt herkommen? Kannst du dann vielleicht CDU und SPD zusammenbringen? Mit den jetzigen Abgeordneten würde das reichen. Das würde aber nicht zu neuem Vertrauen reichen. Und mit FDP und CDU reicht es nicht. Mit FDP, Grünen, CDU zusammen vielleicht. Mal gucken. Ich glaube aber nicht, dass das so fruchtbar werden wird. Und auch die CDU hat intern nicht die Geschlossenheit bei diesem Vorsitzenden. Davon bin ich auch überzeugt. Also, die haben das Risiko, ist auch viel zu groß für die Abgeordneten. Wenn die jetzt den Wechsel machen, die CDU-Leute, CSU, CDU, wenn die jetzt den Wechsel machen, dann ist es ganz sicher, dass als nächstes Kanzlerkandidat Merz sein muss, wenn er jetzt Kanzler wird. Weil du kriegst in anderthalb Jahren keine neue Figur installiert. Und ich kann mir vorstellen, nach dem, was ich aus der Fraktion höre, gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, wir wollen das nicht. Deswegen werden wir beim konstruktiven Misstrauensvotum, was ja geheim ist, nicht mitstimmen. Und dann geben wir mindestens enthalten. Also glaubt man nicht, dass wir die Regierung wechseln, vielleicht kommt's. Ich bin nicht davon überzeugt.
Okay, cool. In der nächsten Folge können wir uns nochmal darüber unterhalten, wie wir das Vertrauen nachhaltig stärken. Für diese danke ich dir ganz, ganz herzlich für das quasi Gespräch und wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke dir, Christoph.
Jo.
Das war der Podcast Perspektive. Herzlichen Dank fürs Zuhören und vergessen Sie nicht zu abonnieren. Bis bald.